Wir hatten den Kaufvertrag schon abgeschlossen, weil es uns gut gefallen hat. Und als wir dann nochmal hier reinkamen und es war sehr heiß und lange nicht gelüftet, dann ist uns der Geruch aufgefallen. Das war ein beißender Geruch, aber eigentlich nur im ersten Stock. Und wir konnten uns das nicht erklären. Da sind wir eben dann misstrauisch geworden und hatten schon Panik, dass wir den Kaufvertrag rückgängig machen müssen. Und dann wollten wir es untersuchen und haben so einen Schnelltest in der Apotheke gekauft. Und der war dann leider auch ziemlich positiv.
Worum ging es bei dem?
Um Formaldehyd, das war eigentlich das Wichtigste, weil der Geruch war anzunehmen, dass das Formaldehyd oder irgendwelche Reinigungsstoffe waren.
Als bei Uta Gradl und Heinz Zschorn der schlimme Verdacht entstand, ihr gerade erworbenes Holzhaus könnte schadstoffbelastet sein, zogen sie einen Baubiologen zu. Denn Formaldehyd gilt als Allergie- und möglicherweise krebsauslösend, reizt Atemwege und Schleimhäute und verursacht Kopfschmerzen. In Spanplatten, Dämmstoffen, Lacken oder Konservierungsmitteln findet der giftige Stoff Verwendung. Auch Holzschutzmittel, andere Lösemittel und Weichmacher kommen als Schadstoffe, die in die Luft ausgasen, in Frage. Und das auch noch nach Jahren. Mit einem Photoionisationsdetektor begann der Baubiologe Stefan Streil die Untersuchung des Hauses.
Wenn man dieses Gerät einschaltet, dann hört man eine Pumpe, die läuft. Diese Pumpe zieht jetzt die Raumluft durch eine Prüfkammer durch und versucht, diese Luft zu ionisieren. Also bildlich gesprochen, ist da was Brennbares drin, ist die Fragestellung. Wenn ich da zum Beispiel mal hier dieses Muster hier eines herkömmlichen Teppichbodens mal die Dose öffne, die Luft beprobe, dann hört man hier, also hier ist sofort der Grenzwert überschritten. Hier sind leichtflüchtige Lösemittel vorhanden.
Hier in Gauting stellte sich heraus, dass der Vorbesitzer den Holzfußboden auf einem bestehenden Teppichboden verlegt hatte, um diesen als Trittschalldämmung zu nutzen. Nach einer Untersuchung des Bodenaufbaus konnte der Baubiologe Stefan Streil zum Glück Entwarnung geben.
Wir haben eine Probe dieses Holzbodens untersucht und eine Probe des Teppichbodens darunter. Beim Teppichboden stellte sich heraus, der hat noch Restbelastungen von früher, die aber nicht großartig relevant sind im normalen Wohnverhalten. Es gab Spuren von Reinigungsmitteln und von Klebemitteln. Man hat hier fahrlässigerweise den alten Teppichboden drin gelassen, aber hat ihn im Prinzip einfach auf eine Altlast dann draufgebaut. Diese Altlast hat sich trotzdem noch in der Raumluft abgebildet, also diese Spuren hatte man. Sie waren jetzt nur nicht besorgniserregend stark.
Zum wiederholten Male aber fand der Baubiologe in diesem Haus von Uta Gradl und Heinz Zschorn in Gauting bestätigt, dass der Kauf eines Holzhauses noch lange nicht automatisch gesundes Wohnen garantiert.
Ja, der Schlüssel liegt jetzt natürlich in den Materialien, die man verwendet. In der Baubeschreibung hier stand drin, die Materialien seien soweit möglich baubiologisch geprüft. Es gab aber keine Prüfzeugnisse zu den Materialien. Und da sieht man eben schon, dass eben wirklich der Teufel da im Detail steckt. Die Dämmung war jetzt in dem Fall nichts, was mit Baubiologie zu tun hat, denn es war konventionelle Mineralwolle, die im Allgemeinen auch mit Kunstharzen gebunden ist. Die Kunstharze haben natürlich auch wieder möglicherweise Emissionen, die dann in die Raumluft gehende Menschen belasten könnten. Und die Konstruktion besteht auch noch aus Spanplatten, die zum Teil eben auch mit irgendwelchen Kunstharzen gebunden sind und auch noch mit Pilzschutzmitteln ausgerüstet sind.
Amüsiert präsentiert Stefan Streil zum Thema gesundes Holzhaus einen ca. 15 cm langen und 20 cm dicken Holzquader, mitgebracht von einer Messe und Werbematerial einer Firma, die dort mit dem Slogan »Gesundes Wohnen im massiven Holzhaus« warb. Doch das Muster ist eindeutig gar nicht massives Holz.
Das ist jetzt eben ein Negativbeispiel von der Messe, wird verkauft als massives Holzhaus, besteht eben aus einer sehr, sehr dicken Spanplatte, also Spanplatten mit einem Querschnitt von 10 bis 20 Zentimetern, wie man es eben von der Wand erwartet. Diese Spanplatte besteht natürlich zum großen Teil aus Holzspänen, aber zum anderen großen Teil eben aus Klebstoffen, die das Ganze zusammenhalten. Hier ist noch der Werbespruch der, das ist formaldehydfrei. Das ist richtig, es ist formaldehydfrei. Es enthält natürlich andere Klebstoffe. Wenn so ein Haus brennen wird, wird Blausäure freigesetzt. Ein weiterer Werbespruch war noch, es ist verklebt mit lebensmittelechtem Klebstoff. Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach als Verbraucher wirklich ein bisschen seinen Kopf einschalten sollte, bevor man zum Geldbeutel greift. Denn es entzieht sich meiner Kenntnis, ob im Lebensmittelrecht überhaupt irgendwas drinsteht zum Thema Spanplattenklebstoffen. Ich vermute, dass nein und dass man das deshalb behaupten kann.
Auch in einem solchen Beispiel seien gesetzliche Grenzwerte für den Anteil der Klebstoffe wohl schon eingehalten. Aber für Stefan Streil kommt hinzu:
Die gesetzlichen Grenzwerte sollen ja nur vor kurzfristigen akuten Gesundheitsbelastungen schützen. Was in gesetzlichen Grenzwerten niemals berücksichtigt sein kann, ist das Zusammenwirken mehrerer Faktoren, also Synergien. Es werden immer nur einzelne Substanzen betrachtet, die werden an gesunden Probanden in einem Kurzzeitversuch getestet. Aber niemals wird ja betrachtet, was ist mit Menschen, deren Immunsystem geschwächt wird oder geschwächt ist. Leute, die eine Immuntherapie vielleicht gerade mitmachen, die eine Chemotherapie gerade mitmachen, die älter sind oder Kinder, an denen orientieren sich die Grenzwerte nie, sondern immer nur an dem Gesunden in den 8 Stunden Arbeitszeit.
Manchmal sucht ein Baubiologe wie ein Detektiv nach der Quelle eines Schadstoffes, den er in der Raumluft nachweisen konnte, ob Formaldehyd oder Lösemittel. Bauprodukte, Einrichtungsgegenstände, Farben, Lacke, Dämmstoffe, Teppichböden oder Spanplatten kommen in Frage und gefährden die Gesundheit des Bewohners. Schädigungen des Nervensystems oder der Leber, Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen und immer wieder Allergien werden den Wohngiften angelastet. Zwar existieren gesetzliche Grenzwerte, zum Beispiel für Formaldehyd in Spanplatten. Bei Messungen durch das Institut für Baubiologie zeigten sich diese Grenzwerte jedoch in 30% der Fälle überschritten, so der Geschäftsführer des Institutes in Neubeuern im Landkreis Rosenheim, Rupert Schneider. Er fordert immer wieder eine Reduzierung des Schadstoffanteils in Baustoffen.
Es wird aber von Seiten der Industrie wenig getan, um das wirklich deutlich zu reduzieren. Es gibt die sogenannten E1-Spanplatten. Wenn wir die nachmessen, E1 bedeutet eigentlich erlaubter Bereich. E2 ist also nicht mehr erlaubt vom Gesetzgeber her. Das ist eine höhere Schadstoffklasse. Viele Spanplatten entsprechen aber trotzdem nach Prüfung von uns den E2-Werten. Und demnach findet man dann im Schlafbereich auch deutlich höhere Werte als die, die wir empfehlen.
So sei immer noch Vorsicht geboten beim Kauf von Möbeln aus Spanplatten oder vielleicht auch einmal eine Messung eines älteren Möbels angebracht. Übrigens, Schadstoffe muss man nicht riechen können und andersherum, nicht jeder Geruch an einem neuen Möbelstück ist gesundheitsgefährdend. Baubiologische Richtwerte seien ohnehin zwangsläufig andere als die gesetzlichen Grenzwerte, denn für das Baubiologische Institut zählt letztendlich die gesamte Belastung für die Gesundheit. Bedenkt man, dass in einer Farbe manchmal bis zu 100 verschiedene Schadstoffe zu finden sind, reiche nicht die Orientierung am Grenzwert des zum Beispiel darin enthaltenen Lösemittels. Rupert Schneider.
Die Grenzwertproblematik ist auch folgende. Auf den Menschen bezogen gibt's überwiegend nur empfohlene Grenzwerte. Keine gesetzlichen Grenzwerte. Wir empfehlen aufgrund unserer 30-jährigen Erfahrung und insofern sind wir da meistens etwas strenger als irgendwelche industrieorientierten Firmen.
Über eine schmale, kurvige Landstraße führt der Weg von Rosenheim Richtung Süden zum Institut für Baubiologie in dem kleinen, idyllisch gelegenen Dorf Neubeuern. Haushohe Bäume und üppiges Buschwerk umstehen das Gebäude. In dieser Umgebung liegt die Vorstellung von gesundem Wohnen nahe. Der Vater des heutigen Geschäftsführers des Institutes definierte hier vor 40 Jahren Baubiologie als Lehre von den ganzheitlichen Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer Wohnumwelt. In Neubeuern laufen die Fäden zusammen von über 100 Beratungsstellen in der Bundesrepublik. Mit staatlich anerkannten Fernlehrgängen zum Baubiologen wird von Neubeuern aus sozusagen gesundes Bauen für gesundes Wohnen gelehrt. Und bereits an diesem Vormittag mussten schon 20 Anfragen von Interessenten beantwortet werden. Schwerpunkte: Schadstoffbelastung, Elektrosmog und Schimmelpilze. Wer sein eigenes Haus plant und baut, kann versuchen, diese Stressfaktoren für seine Gesundheit von vornherein auszuschalten. Aber auch für den Mieter einer Wohnung sieht Johannes Schmidt, Baubiologe beim Institut für Baubiologie in Neubeuern, genügend Möglichkeiten, seine Wohnumgebung gesund zu gestalten. Er empfiehlt auf jeden Fall, zum Beispiel eine Parkettversiegelung abzuschleifen. Erstens enthält auch sie Formaldehyd und Lösemittel. Zweitens erhalte man dadurch einen diffusionsfähigen, also sauerstoffdurchlässigen Fußbodenbelag. Und das ist für ein gesundes Raumklima bei allen Materialien anzustreben. Auch zum Beispiel bei der Wahl von diffusionsfähigen Wandanstrichen wie Kalk- oder Silikatfarben. auch beugt man damit möglicher Schimmelbildung vor. Und bei der Wahl des Mobiliars rät Johannes Schmidt:
Wenn es jetzt um ein Möbelstück ginge, das zum Beispiel jetzt in irgendeiner Form schon behandelt ist, dann kann ich darüber natürlich auch versuchen, das zu recherchieren. Das heißt, über jedes Produkt, das in Deutschland auf dem Markt ist, also zum Beispiel auch ein Oberflächenlack oder eine Lasur oder irgend so etwas, darüber gibt es ja technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter. Daraus ist also einiges an Daten ersichtbar, was da an Inhaltsstoffen mit drin ist, die vielleicht kritisch sein könnten. Das sollte man halt eben vorab klären. Und wenn es um irgendwie ein Möbelstück geht, sei es, wo man eben nicht genau weiß, ist das mit irgendwas mal behandelt worden, zum Beispiel mit Antiquitäten, die eben auch oftmals irgendwelchen biozidhaltigen Mitteln behandelt wurden, da muss man eventuell von so einem Möbelstück zum Beispiel dann eine Probe abnehmen, irgendwo auf der Rückseite ein Holz sparen und in das Labor geben. Also das würde ich schon machen. Und das ist meines Erachtens, was in jeder Wohnung irgendwo in irgendeiner Form realisiert werden kann. Und das ist also wirklich ganz, ganz wenige Objekte, wo man also wirklich den Leuten sagen muss, also hier ist es besser auszuziehen. Ja.
Im Übrigen stellt ein Mieter eine gesundheitsgefährdende Ausdünstung, zum Beispiel bei Teppichböden oder Holz in einer Mietwohnung fest, so ist dies zwar ein Wohnungsmangel, beweisen muss das allerdings der Mieter, so der Deutsche Mieterbund. Gesundheitssensiblen Menschen rät der Verein, sich schon im Mietvertrag bestätigen zu lassen, dass die Mietsache frei von Schad- und Giftstoffen ist. Uta Gradl und Heinz Zschorn haben in ihrem eigenen Haus in Gauting auf den Rat ihres baubiologischen Messtechnikers hin bereits reagiert.
Wir haben also alle Pressspanmöbel zum Beispiel rausgeschmissen, bis auf die Küche, so weit sind wir noch nicht, aber die kommt auch noch weg, da kommt eine Vollholzküche rein, weil ich auch den Verdacht hatte, dass das vielleicht Schuld dran hat, dass ich schlecht schlafe oder Kopfschmerzen habe oder so. Ja, wir haben jetzt hier einen Vollholzschrank mit Glas, wir haben ein Bett selber gebaut aus Buche, aus Buchenholz, die Kommode ist auch Vollholz, eingelassen mit dem Wachs, so dass also nichts Chemisches da um uns rum ist im Schlafbereich. Ja, und seitdem muss ich sagen, schlafe ich auch wesentlich besser. Ja, und jetzt haben wir das Gefühl, dass wir hier eine gesunde Umgebung haben am Schlafplatz.
Für mich war es wichtig, einfach auch die Möbel selber zu bauen. Hier habe ich zum Beispiel Schränke gebaut. Da habe ich mich einfach ausgetobt, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, auch mal ein bisschen zu perfektionieren. Das muss nicht jeder so übertreiben wie ich.
Einladend ist es in dem Haus der beiden in Gauting, in dem Hund und Katzen den Gast zum Esstisch im Zentrum des Wohnraums begleiten. Viele Holzmöbel und alte Stücke erzählen eine lange Lebens- und Wohngeschichte bis in den ersten Stock hinauf, auch in diesem modernen Gebäude. Gute Luft und angenehme Lichtverhältnisse gehören zum Wohlbefinden im Haus. Heinz Zschorn war selbst Bautechniker und immer schon an natürlichen Baumaterialien wie Ziegel, Kalk, Lehm, Flachs oder Kork interessiert. Noch Mitte der 80er Jahre aber wurde der heute 66-Jährige misstrauisch beäugt.
Damals war ich schon noch ein Außenseiter, wenn man sich da beschäftigt hat und auch mit den Firmen. Das war also sehr schwer, überhaupt da jemand zu bekommen. Und in den Ausschreibungen durfte man Baubiologie am besten gar nicht erwähnen, sonst war es bestimmt um 30% teurer. Bei den Kollegen auch, obwohl das auch lauter Techniker waren, aber da waren wir absolute Spinner.
Gesundes Wohnen rückt immer mehr ins Bewusstsein. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO integriert neuerdings mit Housing and Health das Thema Wohnen und Gesundheit in ihre Arbeit. Und im Mittelpunkt des neuen Interesses der Dauerbrenner Schimmelpilze. Auch Uta Gradls Gesundheit war bereits stark beeinträchtigt durch eine Reaktion auf Schimmelpilze, so die pensionierte Lehrerin.
Ja, wir haben 15 Jahre in einem alten Bauernhaus gewohnt, zur Miete. Und in den letzten 2 Jahren habe ich also ziemliches Asthma entwickelt. Ich war also wirklich todsterbenskrank, konnte kaum noch was arbeiten und habe nur noch gehustet. Wir haben dann selbst ein Haus gekauft. Und als wir ausgezogen sind, haben wir gemerkt, dass in der Küche hinter den Möbeln und in der Speisekammer, also in der Küche, wo ich mich halt auch sehr häufig aufgehalten habe, die Wände dick schwarz verschimmelt waren. Da haben wir natürlich einen Schreck bekommen, waren froh, dass wir ausziehen konnten. Und nach dem Umzug hat sich das also schlagartig gebessert. Ich habe zwar noch ein bisschen Asthma, Anstrengungsasthma zurückbehalten, aber es ist wesentlich besser geworden. Und deswegen habe ich natürlich panische Angst davor, in ein Haus zu ziehen, das stark belastet ist, weil ich immer denke, das Asthma kommt vielleicht zurück.
Wer selbst baut und dabei die Möglichkeit hat, baubiologisch zu denken, wird besonders, um Schimmelpilz vorzubeugen, auch auf die Dämmung des Hauses achten, auf die fusionsoffenen Verputz und die Vermeidung von Kältebrücken jeder Art. Wo sich im Winter nämlich an einer kälteren Außenwand die Feuchtigkeit des Raumes niederschlagen kann, ist Schimmelbildung vorprogrammiert. So drehen sich im Winter auch die Hälfte der Anrufe beim Baubiologen Stefan Streil um dieses Thema. Infektionen, sogenannte Mykosen und immer häufiger allergische Reaktionen sind die möglichen gesundheitlichen Folgen eines Schimmelpilzbefalls. Stefan Streil.
Diese Schimmelbildung kann eben dann über die Raumluftbelastung zu einer starken Belastung der Bewohner führen, die bei dieser langen Aufenthaltsdauer, die wir in den Räumen haben, wir sind ja 90% unserer Zeit in geschlossenen Räumen, wir bringen ein Drittel unserer Zeit am Schlafplatz zum Beispiel, kann das also eine langanhaltende Belastung sein, wenn da was nicht in Ordnung ist. Schimmelpilz kann sehr leicht zur Allergisierung führen. Diese Allergisierung trägt man dann lange mit sich mit und muss natürlich verstärkt gesund leben, um das wieder einigermaßen zurückzufahren und abzuwenden. Und das erlebt man schon häufiger, dass da Sensibilisierungen vorliegen, dass die auch über lange Zeit nicht erkannt werden, dass das in einen Topf geworfen wird mit einer Hausstaubsensibilisierung, unwissend, dass die Hausstaubmilbe ja in Symbiose mit einem Pilz lebt.
So sei bei der Suche nach Allergieauslösern immer auch an mögliche Wohngifte zu denken, empfiehlt Stefan Streil. Ortswechsel. Ein konsequent nach ökologischen und baubiologischen Kriterien geplantes und gebautes Haus aus Holz und Glas und ausschließlich natürlichen Materialien, in moderner Architektur in den Hang gebaut, 3 Stockwerke mit freiem Blick über Wiesen und über Steinebach am Wörthsee. Mehr aus dem Bauch heraus, ganz intuitiv, so erzählen die Eigentümer Sigrid Dörmer und Peter Gunz, hätten sie sich für ein Holzhaus entschieden. Ihr Architekt Thomas Schilling verfügt über zusätzliche Ausbildungen zum Baubiologen und zum Energieberater. Er will optimal bauen und das heißt für ihn automatisch auch umweltverträglich und gesund. Dabei sollte man meinen, dass den Fachleuten, die Wohnraum für andere planen und schaffen, auch selbstverständlich die Gesundheit der Menschen, die dann einmal diese Räume bewohnen werden, am Herzen läge. In der klassischen Architektenausbildung allerdings komme der Begriff Baubiologie oder der Gedanke des gesunden Wohnens nicht vor, so Thomas Schilling. Trotzdem orientierten sich nach seiner Beobachtung doch immer mehr Planer an der Baubiologie. In diesem Haus in Steinebach wird man sich mit dem Thema Schimmelbildung nicht beschäftigen müssen. Zum einen, weil das Haus von außen effektiv und doch durchlässig durch Flachsplatten gedämmt ist. Zum anderen wegen eines besonderen Wandaufbaus im Innenraum, erklärt der Bauherr Peter Gunz stolz.
Fertige Lehmplatten, in die Fugen sich dann die Schlangen für die Wandheizung einlegen lassen. Und das waren zwei Sachen, die für uns beide sich sehr gut gefügt haben, weil A, halt der Lehm die Feuchtigkeit aufnimmt und auch ein bisschen Kühle und Wärme dämmt, je nachdem im Winter und im Sommer. Und zum anderen ist die Wandheizung auch etwas, was wir jetzt nicht unbedingt vorgesehen gehabt hätten, aber was sich als enorm angenehm bewährt hat und was wir eigentlich nie mehr wissen wollten.
Würde die 2,5-jährige Tochter Muriel mit ihrem Bobbycar, mit dem sie durch den großen, lichten, offenen Wohnraum saust, einmal ordentlich gegen den Lehmputz fahren, eröffneten sich spannende Perspektiven. Bröselig ließe sich das Material ganz leicht wegkratzen. Genauso leicht allerdings können die Bewohner mit angerührtem Lehm schadhafte Stellen wieder ausbessern. Auch die Wandheizung, die sich hinter den Lehmbauplatten verbirgt, entspricht baubiologischen Vorstellungen. Sie schafft ein angenehmes Wohnklima durch Strahlungswärme mit geringer Staubentwicklung. Ein weiterer Vorteil von Lehmputz, er ist diffusionsoffen und dient damit der Atmung des Hauses und vermeidet Schimmelbildung. Aus diesem Grund haben sich Sigrid Dörner und Peter Gunz übrigens auch zum Einbau einer speziellen automatisierten Lüftung entschlossen.
Es ist so, in jedem Raum sind 1 oder 2, beziehungsweise im Wohnzimmer sogar 3 kleine Lüfter in der Wand, die immer abwechselnd rein oder raus in eine Richtung lüften und in denen sitzen Keramikkerne, die die Wärme speichern. Das heißt, die warme Luft, die rausgeht, erhitzt den Keramikkern für so eine gute Minute etwa. Anschließend schaltet der Ventilator in die andere Richtung und die kühle Luft, die von draußen frisch reinkommt, wird dann mit der gespeicherten Wärme wieder aufgeladen, sodass man nie irgendwie einen kühlen Luftzug hat, sondern immer gute frische Luft.
So ganz nebenbei verhindert dieses System in der kritischen Jahreszeit auch, dass Pollen in den Wohnraum eindringen. Beide Bauherren sind Allergiker. Im Winter hält eine solche Anlage natürlich auch die Energie im Haus. Beim normalen Stoßlüften ist Energieverlust nicht zu vermeiden. Trotzdem ist gezieltes Lüften, sagt der Architekt Thomas Schilling wie seine Baubiologie-Kollegen, ein so simples wie effektives Mittel, das Raumklima gesund zu halten, Schadstoffe nach draußen zu verbannen und auch einen zu hohen ermüdenden CO2-Anteil in der Raumluft zu vermeiden. Erst im Laufe der Planung sah die Bauherrin Sigrid Dörmer, wie sie erzählt, wie mit diesen Dingen die Weichen für späteres Wohlbefinden gestellt werden konnten.
Teil des Wohlgefühls ist ja auch schon zu wissen, dass man diese Materialien hat und dass man eigentlich alles getan hat, um gesund zu leben. Allein das steigert das Wohlgefühl natürlich schon. Was ganz deutlich spürbar ist, sind diese Lehmwände, das Klima, das die abstrahlen, die Heizung, die da rauskommt. Das ist jetzt im Vergleich zu, was ich früher kannte, Konvektoren oder Fußbodenheizung, wesentlich angenehmer. Also das finde ich ganz toll. Was auch schön ist, wir haben sehr viel Sonneneinstrahlung jetzt durch die Fenster. An einem Wintertag zum Beispiel, wenn sich das Haus allein dadurch aufheizt, also das ist das, was ich spüren kann. Mit dem Nachteil natürlich, dass es im Sommer auch mal ganz schön heiß werden kann, wenn man es nicht verschattet.
Lebhaft patscht die kleine Muriel über den unbehandelten Dielenboden, über den sich der 41-jährige Vater besonders freut.
Die Eichenholzdielen zum Beispiel waren günstiger als viele Parketts, die angeboten worden wären und die lackiert sind teilweise, die mit Schichten und Verklebungen aufgebaut sind.
Allgemein sei seine Erfahrung, dass baubiologisches Bauen nicht unbedingt teurer sein müsse. Die Stromleitungen in den Wänden dieses Hauses sind abgeschirmt. Der Architekt Thomas Schilling hat seine Messausrüstung mitgebracht, um zu demonstrieren, wie stark diese Abschirmung der elektrischen Leitungen das elektrische Feld im Raum reduziert. Und zum Zweiten, unter welcher Spannung ein Körper in der Nähe nicht abgeschirmter stromführender Leitungen steht. Im ersten Versuch vergleicht er mit einem Feldmessgerät an verschiedenen Stellen die Voltzahl pro Meter.
Wenn ich mal an die Steckdose mich hinbewege. Ich bin jetzt so 10 cm von der Steckdose entfernt und wir haben jetzt hier ein elektrisches Feld von um die 10 Volt pro Meter. So, und jetzt fahren wir einfach mal mit dem Messgerät an der Wand entlang und gucken, wie das Feld ist. Und dann gehen wir zu einem Kabel, was nicht abgeschirmt ist, nämlich einem Verlängerungskabel. Das haben die Bewohner ja nachträglich gekauft und wenn man da nicht drauf achtet, also normales Kabel ist eben nicht geschirmt und dann kann man sehen, dass da ganz andere Felder entstehen, die ansonsten natürlich in der Wand genauso vorhanden wären. Also hier ist jetzt eine Station von einem Wasserkocher, da ist ein Kabel in die Steckdose eingesteckt und wenn wir jetzt da hingehen, mal auf die 10 cm ungefähr wieder, die wir hatten, da macht mein Messgerät jetzt gar nicht mehr mit auf der Stufe, also jetzt bin ich ungefähr 30 cm entfernt von der Steckdose, in der das nicht abgeschirmte Kabel eingesteckt ist und habe 130 Volt pro Meter, also das Zehnfache.
Der zweite Versuch. Der Architekt drückt der Hausherrin einen Metallstab, den Kontakt zu einem sogenannten Voltmeter in die Hand und wandert mit ihr von abgeschirmter Stromleitung zu Steckdosen und Verlängerungskabeln.
Also wenn ich hier ein bisschen schalte, dann bewegt sich was. Allzu viel sollte jetzt eigentlich doch, es tut sich was. Wir sind zwar hier in einem abgeschirmten Haus, aber wir stehen am Küchenblock. Der ist ja nicht im Rahmen dieses Konzepts entstanden. Und deswegen hat jetzt die Hausbewohnerin 3,5 Volt Körperspannung.
In Entfernung von einem Meter von der Stromquelle hat sich die Spannung bereits halbiert. Ein wichtiger Wert, so Thomas Schilling, wenn man bedenkt, wie nahe am Kopfende des Bettes zum Teil die nächste Steckdose installiert ist. Die Auswirkung dieses Elektrosmogs auf den Menschen ließe sich am besten fassen, so Rupert Schneider vom Institut für Baubiologie, wenn er aus dem Schlafraum verbannt sei.
Ja, es steht uns Baubiologen ja nicht zu, genauer zu sagen, was Elektrosmog macht, welche Krankheiten es auslöst. Wir können es nur aus unserer Erfahrung sagen, wie die Leute reagieren, wenn man ihnen den Elektrosmog nimmt. Und da verschwinden eben so typische Krankheiten relativ spontan manchmal, wenn jemand eben schon monatelang nicht mehr schlafen konnte. Oder wenn jemand ständig eben mit Kopfschmerzen aufwacht. Entscheidend ist, dass wir eben merken nach Maßnahmen, dass die Leute einfach wieder fit sind in der Früh, dass sie wieder besser schlafen können.
Baubiologisches Bauen ruft bei manchen die Vorstellung von Hexenhäuschen im Wald und Selbstversorger hervor, erfährt der Architekt Thomas Schilling immer wieder. Dabei ließe sich Baubiologie in jedes moderne Gestaltungskonzept integrieren, ob aus Ziegel oder Holz, wie dieses dreistöckige moderne Haus beweist. Auch Peter Gunz will sich keinesfalls in eine Ecke stellen lassen.
Es ist ja nicht so, dass wir als Bauherren da in ständiger Angst vor irgendwelchen Phantomen leben, sondern es ist einfach nur, wenn man die Wahl hat zwischen zwei Sachen, dann nimmt man halt das, was einem sinnvoller erscheint und da ist einem die eigene Gesundheit natürlich sehr viel wert.
Außerdem sei diese Bauweise nicht nur ein Luxus, den er und seine Partnerin, beide Richter, der Gesundheit ihrer jungen Familie sozusagen gegönnt hätten, sagt Peter Gunz. Vielmehr sei gesundes Bauen und Wohnen unter ökologischen Gesichtspunkten heutzutage der ganzen Gesellschaft geschuldet. In diesem Sinne betont auch die Gesellschaft für Baubiologie in Neubeuern ihren Auftrag, der über die Aspekte der individuellen Wohngesundheit, also den Innenraum, hinausgehe.
Unser Name sagt es auch, Institut für Baubiologie und Ökologie. Die Ökologie heißt eben für uns, dass sie an die Nachwelt auch denken, dass sie keine Produkte auf den Markt bringen, die irgendwie irgendwann Probleme verursachen, sei es bei der Entsorgung, sei es jetzt in Form von Schadstoffausgasung. Insofern gehört die Außenhülle dazu. Jedes Haus wird irgendwann mal entsorgt. Das Ziel der Baubiologie ist eben, ein voll recyclingfähiges Haus auf den Markt zu bringen. Und für uns ist zusätzlich wichtig, dass das nicht mit irgendwelchen Rohstoffen passiert, sondern mit nachwachsenden Rohstoffen.
Zurück zu Uta Gradl und Heinz John nach Gauting. Da in ihrem Haus bei der Planung keine Abschirmung der Elektroleitungen vorgesehen war, ließ das Paar sogenannte Freischalter im Sicherungskasten einbauen, sodass nachts im Schlafzimmer kein Strom fließt. Messungen in ihrem vorherigen Haus hatten ergeben, dass die Anzahl ihrer Schnurlostelefone in den Räumen rund um das Schlafzimmer zu einer hohen Strahlenbelastung führten. Nach dem Austausch dieser Geräte konnte sie wieder besser schlafen, so Uta Gradl. Besonders ihr Schlafzimmer solle nun nicht nur behaglich, die Einrichtung besteht nur aus natürlichen Materialien, sondern frei von jeglicher gesundheitlichen Belastung sein, so die 63-Jährige. Auch ihr Baubiologe Stefan Streil betont immer wieder, dass gerade für den Schlafplatz eine solche Vorsorge nötig ist, denn
Schlafphase ist ein Drittel des Lebens. Wenn wir auch jedes Jahr 2 Wochen auf Kur gehen würden, wäre das nur ein Bruchteil der Zeit, die wir am Schlafplatz verbringen. Also die Be- oder Entlastung, die wir am Schlafplatz erfahren, ist viel, viel nachhaltiger, als es 14 Tage Kur sein könnten. Also in den Schlafplatz zu investieren, hat in meinen Augen die beste Rendite, die man sich vorstellen kann.